Auch heute möchte ich meine, eure Tradition fortsetzen, mit euch am ersten Sonntag im Januar die Jahreslosung zu betrachten und herauszufinden, was wir für sie mit oder aus ihr mit auf den Weg nehmen können und welche Auswirkungen das in unserem Leben haben kann. Wenn es eine so kurze, prägnante Aussage ist wie dieses Jahr, suche Frieden und jage ihm nach, dann ist es wichtig, sich bewusst zu machen, wer das gesagt hat und in welchem Zusammenhang diese Aussage steht. Der Psalm 34, aus dem sie stammt, ist ein Psalm Davids. Und im ersten Vers dieses Psalms können wir lesen von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. Das ist eine eher seltsame Aussage, und um sie verstehen zu können, muss man im 1. Samuel-Buch die Kapitel 20 und 21 lesen. Dort erfahren wir, dass der König Saul schon mehrere Versuche gemacht hatte, David zu ermorden, weil Samuel ihm gesagt hat, dass er den König wegen seines Ungehorsams verworfen hatte. Und es war auch bekannt geworden, oder zumindest nicht verborgen geblieben, dass Gott David zum König nach ihm berufen hat. Nachdem auch Sauls Sohn Jonathan, der mit David sehr eng befreundet war, die Wut und Entschlossenheit Sauls bemerkt hatte, mit der er ihn umbringen wollte, schlossen die beiden Freunde noch einmal einen Bund des Vertrauens, bevor David aus dem Land floh. Dabei hatte er eine Schar von Männern um sich geschart, die wohl aus verschiedenen Gründen ebenfalls vor der Verfolgung und Bedrückung durch Saul verschwinden wollten. Die erste Station auf ihrem Weg war das kleine Königreich Gat, das südwestlich von Jerusalem im Gebiet der Philister lag. Und als sie dort ankamen, war sich David auf einmal nicht mehr so ganz sicher, ob das wirklich eine gute Idee war, dorthin zu gehen, weil er als Feldherr Sauls die Philister vielfach besiegt hatte. Und um einer Bestrafung zu entgehen, stellte er sich wahnsinnig, was dann den König dazu bewog, ihn von sich wegzuschicken. Danach verfasste er den Psalm 34, dessen erster Teil besteht aus einem Lobpreis der Güte und der Hilfe Gottes, der ihn schon so oft aus den verschiedensten Bedrängnissen gerettet hatte. Und ab Vers 12 kommt dann ein Teil in diesem Psalm, in dem David seine Begleiter belehrte. Daraus stammt auch die Jahreslosung, und diese fünf Verse der Belehrung, Vers 12 bis 14 lauten: Kommt, ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Schreien. Wenn David hier sagt, die Furcht des Herrn will ich euch lehren, dann meint er damit, dass sie die rechte Haltung gegenüber Gott kennenlernen sollen. Heute würden wir allerdings eher Ehrfurcht als Furcht sagen. Aber damit ist nicht nur eine innere Vorstellung von Gott gemeint, sondern eine ganze Lebenshaltung. Denn die rechte Haltung vor Gott führt dazu, dass man ein gutes und erfülltes Leben führen wird, zu dem man Lust hat, es zu leben. Und dann nennt er 6 Punkte, die man beachten muss, damit Gott die Menschen mit einem Leben segnen wird, in dem sie Gutes sehen. Bewahre deine Zunge vor Bösen, bewahre deine Lippen vor betrügerischer Rede, lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Jeweils 2 dieser Aussagen, aufeinander folgenden Aussagen, gehören sinngemäß zusammen. Und die letzten beiden Aufforderungen sind dann die Jahreslosung für 2019. Mit denen wollen wir uns nun ausführlicher beschäftigen. Suche Frieden und jage ihm nach. Das zentrale Wort in dieser Aussage ist Frieden. Und die Bedeutung dieses Wortes in unserer Sprache und in unserer Zeit bezieht sich eigentlich eher auf das Gegenteil von Krieg oder die Abwesenheit von Kampf und Konflikten. Und wir haben eine ganze Reihe von Redensarten und eine kennt ihr, die so ein bisschen auch das auf dem Ausdruck bringt. Lass mich doch in Frieden. Und das ist etwas ganz anderes, als was was David im Sinn hatte, als er von Frieden gesprochen hat. Denn das Wort, das David benutzt hat, war Shalom. Und die Bedeutung von Shalom kann man am kürzesten vielleicht zusammenfassen mit alles umfassendes Wohlsein. Das umfasst unser ganzes Menschsein, unsere ganze Situation. Deshalb bezeichnen wir auch das Reich, das aufgerichtet wird, wenn Jesus wiederkommt, als das Friedensreich. Und in Buch Micha, Kapitel 4, Vers 4, wird Frieden mit einem Bild so beschrieben. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Heerscharen hat es geredet. Einen solchen Frieden, Shalom, zu haben und in ihm leben zu können, ist eigentlich das größte, das beste Ziel, das wir in unserem Leben erstreben können. Um ihn auf der Erde diesseits der Ewigkeit zu erreichen, müssen wir ihn suchen oder sogar nachjagen. Wenn wir dann aber bei Jesus sein und mit Jesus zusammen sein werden, dann wird dieser Friede uns in den Schoß fallen. Bevor wir uns damit beschäftigen, wie wir an diesen Frieden herankommen, möchte ich mit euch noch die drei Dimensionen des Friedens betrachten, nämlich Frieden mit Gott, Frieden mit sich selbst und Frieden mit anderen Menschen. Während bei den drei Dimensionen des Raums, Länge, Breite und Höhe, die alle sozusagen gleichartig sind, ist das bei dem Frieden anders. Da gibt es eine Hierarchie des Friedens. Diese verschiedenen Dimensionen bauen aufeinander auf. Wenn wir Frieden mit anderen Menschen suchen, haben aber keinen inneren Frieden, dann wird alles, was in der Beziehung zu anderen aufgebaut wird, auf sehr wackeligen Füßen stehen. Und schon bei gar nicht zu großer Belastungsproben wird das wieder zusammenbrechen. Beim inneren Frieden, den Frieden mit sich selbst, ist das ähnlich. Wenn wir nicht Frieden mit Gott haben, dann wird es in uns im Inneren immer wieder zu einem Bürgerkrieg kommen, weil unsere Möglichkeiten, Erkenntnisse, Wünsche oder Gefühle in uns aufeinander prallen und wir werden in der Unsicherheit, was wohl das Beste für uns ist, zum Spielball der Stimmen in uns. Ordnung in solche chaotische Zustände wird erst dann kommen, wenn wir Frieden mit Gott haben, wenn wir seine Stimme als die eine immer zuverlässige Quelle der Autorität anerkannt haben und an ihr alles messen, was auf uns einströmt. Drei Dimensionen des Friedens. Frieden mit Gott, Frieden mit uns selbst, in uns und Frieden mit anderen Menschen. Frieden mit Gott ist also die erste und wichtigste Dimension, die wir finden und die wir gewinnen müssen. Den Zugang dazu hat Paulus uns im Römerbrief gezeigt. Römer 5, Vers 1. Da heißt es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Frieden mit Gott, das umfassende Wohlsein in der Beziehung zu dem heiligen und vollkommenen Gott, hängt hier nach diesem Vers an einer einzigen Bedingung, gerecht zu sein. Aus dem Wort Gottes wissen wir, dass es niemand aus eigener Kraft schafft, vor Gott gerecht zu sein. Aber Jesus Christus hat es uns ermöglicht. Indem wir bei unserer Bekehrung im Glauben sein Angebot annehmen, unser schuldbeladenes Leben gegen sein makelloses, ewiges Leben zu tauschen, werden wir gerecht. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, heißt es sogar, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes in ihm werden. Wir empfangen also nicht nur Gerechtigkeit, sondern in Christus werden wir die Gerechtigkeit Gottes. Wenn ich diese Zusage lese, kriege ich immer wieder Gänsehaut. Und was ist, wenn wir sündigen und damit unsere Gerechtigkeit verlieren? Auch dafür hat Jesus Christus den Ausweg geschaffen. In 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, So wie unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, dass wir, wenn wir nur wollen, immer sofort gerecht sein können. Wir müssen nur unsere Sünden bekennen, sobald wir uns ihrer bewusst werden. Dann reinigt uns Christus von aller Ungerechtigkeit und damit haben wir wieder Gerechtigkeit und damit haben wir wieder Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn wir im Frieden mit Gott leben, dann erfahren wir seine Gegenwart in unserem Leben durch den Heiligen Geist. Dann sind wir in der Lage, seine Stimme von allen anderen Stimmen zu unterscheiden, die sich in uns Gehör verschaffen wollen. Dann fällt es uns leichter oder leicht, seinen Willen zu tun. Und dann erleben wir auch die Auswirkung des Friedens Gottes als Frieden in uns. Frieden mit uns selbst ist eine Frucht, die wir sozusagen pflücken können, wenn wir Frieden mit Gott haben. Deshalb hat Paulus den Frieden auch in Galater 5, Vers 22 als eine der Frucht des Geistes genannt. Ich erlebe das immer wieder. Wenn mich Umstände oder Ereignisse umtreiben, in denen ich versagt habe, wenn ich mich über mich selbst ärgere oder mit mir unzufrieden bin, wenn ich mich ohnmächtig fühle, weil ich anderen in ihrem Leid nicht helfen kann, dann gibt es für mich nur einen Weg. Ich breite das alles vor meinem Herrn aus, damit er mir das Durcheinander in mir auseinandersortiert, mir abnimmt, was mich belastet, vergibt, was ungerecht war und meinen Blick von den Problemen weg auf sich hin ausrichtet und meinem Herzen immer wieder neu versichert, dass er mich liebt, bedingungslos liebt. Mehr braucht es nicht, damit ich den Frieden mit mir und in mir empfange und wieder ruhig bin und dass es mir gut geht. Und mit diesem Frieden können wir uns in der Welt um uns herum anders orientieren. Wir können die Welt mit anderen Augen sehen. Wir können die Menschen sehen, wie der Herr sie sieht. Und das ermöglicht uns dann die dritte Dimension, den Frieden mit anderen Menschen. Wir haben es dann nicht mehr nötig, besser dastehen zu müssen als die anderen. Wir brauchen nicht mehr auf Konfrontationskurs zu gehen, um unsere Interessen durchzusetzen. Wir müssen nicht immer Recht haben, damit unser Selbstwertgefühl nicht angekratzt wird. Dass wir uns so verhalten, kommt nicht von allein. Wir müssen uns dazu entscheiden. Aber wenn unser Herz im Frieden mit Gott ist und wir im Frieden mit uns selber sind, dann ist dieser Druck in uns weg, immer auftrumpfen zu müssen. Dann fällt es uns leichter, den anderen im Frieden zu begegnen. Und jedes Mal, wenn wir das tun, entdecken wir, dass es uns keine Nachteile bringt, dass es uns weniger Nerven kostet und dass in aller Regel die Beziehung zu anderen dadurch verbessert wird. Das Schwierige ist es, im Frieden mit anderen zu leben, wenn man deren Angriffsziel geworden ist. Wenn man den Grund kennt, warum das so ist, dann kann man etwas dagegen unternehmen. Aber wenn man den Grund nicht herausfinden kann oder wenn es vielleicht sogar gar keinen gibt, ist das schon schwieriger. Aber wenn wir Frieden mit Gott haben, spüren wir, dass er an unserer Seite steht und wir im Frieden mit uns selbst sind und bleiben können. Und wir brauchen uns selbst nichts mehr zu beweisen, um unser Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten. Denn es hängt nicht mehr davon ab, Recht behalten zu müssen. Und es fällt uns dafür viel leichter, anderen unsere offenen Hände entgegenzustrecken oder um vielleicht ein anderes Bild zu gebrauchen, eine Friedenspfeife anzuzünden. Wir kennen unsere Berufung, Friedensstifter zu werden und wir können sie dann auch leben. Dann gibt es in der Jahreslosung noch zwei weitere wichtige Worte, die wir betrachten müssen. Suchen und nachjagen. Um Frieden zu bekommen, müssen wir ihn erstmal ergreifen. Und ergreifen kann man nur etwas, was man sehen kann und was in Reichweite liegt. Da der Frieden in dieser Welt oftmals nicht offen zutage liegt, müssen wir ihn tatsächlich erst suchen. Darauf macht uns der erste Teil der Jahreslosung aufmerksam. Suche den Frieden. Wenn wir ihn dann gefunden haben, können wir ihn auch ergreifen. Aber selbst wenn wir gelernt haben und wissen, wo und wie wir ihn finden können, haben wir noch nicht in allen Fällen damit das Ziel erreicht, denn er kann immer wieder vertrieben werden. Er ist flüchtig und dann müssen wir ihm nachjagen und das macht uns der zweite Teil der Jahreslosung klar. Beide Tätigkeiten, suchen und nachjagen, verlangen von uns Einsatz. In beiden Fällen wird die Erfolgsquote sehr gering sein, wenn wir einfach sitzen bleiben und darauf warten, dass er zu uns kommt, dass er uns zufällt. Um Frieden zu bekommen, müssen wir Aufwand treiben, müssen wir aktiv werden. Wenn wir etwas suchen, dann wissen wir zum einen, was wir finden wollen und zum anderen, wenn wir suchen, wollen wir auch tatsächlich finden. Wir wollen ein Ziel erreichen. Wenn wir etwas suchen, geben wir normalerweise nicht auf, bis wir es gefunden haben, was wir suchen. Und das kann manchmal ziemlich aufwendig sein. Nehmen wir ein vermutlich uns allen geläufiges Beispiel mit den Schlüsseln. Sagen wir einmal Autoschlüssel. Nichts ist nervenzehrender, als losfahren zu wollen, wenn man einen Termin hat und der Autoschlüssel ist weg. Wenn man dann erst lange suchen muss, kann einem das den ganzen Tag ruinieren. Ich habe mir deshalb angewöhnt, den Autoschlüssel sofort, wenn ich nach Hause komme, immer an derselben Stelle in einer kleinen Büchse im Flur auf der kleinen Kommode zu deponieren. Und das funktioniert ganz gut. Und außerdem weiß ich noch, wo im Schlafzimmer der Zweitschlüssel liegt. Mit dem Autoschlüssel ist für mich deshalb in den vergangenen 10 Jahren die Verheißung, wer suche, der findet, immer innerhalb von 20 Sekunden in Erfüllung gegangen. Ich wollte, die Suche nach Frieden wäre genauso einfach zu organisieren. Aber ist es leider nicht. Wenn es darum geht, Frieden zu suchen, treten unter verschiedenen Aspekten Hindernisse auf. Das erste Hindernis ist, dass ich vielleicht gar keine Lust habe, Frieden zu finden. Ich bin so verletzt und so beleidigt worden, dass ich lieber über Rache brüten will, als Frieden zu suchen. Oder der schwelende Konflikt oder die wohltuende Beziehung zu irgendwelchen nicht so wichtigen Personen ist für mich so nebensächlich, dass es sich gar nicht lohnen würde, Zeit und Energie da hineinzustecken. Oder es ist mir zu anstrengend, mich damit zu beschäftigen, wo ich Frieden suchen muss. Ich kann gut damit leben, dass es jemanden gibt, mit dem meine Beziehung nicht in Ordnung ist. Es ist mir egal, ob ich ihn oder sie nur, weil ich ob sie oder ihn nur selten sehe und wenn ich ihn nicht sehe, gar nicht an sie denken. Warum soll ich dann den Aufwand treiben und meine Zeit damit verschwenden, Frieden zu suchen? Hindernisse. Ein anderer interessanter Fall ist der, dass ich sehe, dass zwei andere im Streit liegen und ich Friedensstifter werden könnte. Aber lohnt sich das? Die ganzen Gespräche, die dazu geführt werden müssten. Und wenn man dann jeweils um Verständnis für den anderen bei dem einen ringt, kriegt man am Ende von beiden Seiten Haue. Frieden zu suchen kann für uns eine ziemliche Herausforderung sein. Ich habe vor vielen Jahren einmal die Biografie eines amerikanischen Evangelisten gelesen und darin hat er auch eine Begebenheit in einer Baptistengemeinde in Wisconsin beschrieben. Er war dort eingeladen worden, weil die Gemeinde seit längerer Zeit nicht mehr gewachsen war und sie hofften durch ihn, er war ein sehr erfolgreicher Evangelist, einen neuen Anfang zu schaffen. Aber nach den ersten beiden Abenden hat er gemerkt, dass durch diese Gemeinde ein tiefer Riss ging. Auf der einen Seite des Mittelgangs saß die eine Gruppe und auf der anderen Seite die andere. Am dritten Abend konfrontierte er die Gemeinde mit dieser Beobachtung und stieß zunächst auf tiefes Schweigen. Er ließ nicht locker und bohrte immer weiter, bis schließlich herauskam, dass vor vielen, vielen Jahren ein Farmer einem anderen eine Kuh erschossen hatte, weil sie auf seine Weide gelaufen war. Und das war nie bereinigt worden. Und im Laufe der Zeit hat das dazu geführt, dass immer mehr Leute Partei ergriffen haben und so, dass die Gemeinde schließlich aus zwei Gruppen bestand, die nicht mehr miteinander sprachen. Der Evangelist fragte, was denn die Kuh wert gewesen sei. Und das waren damals $100. Daraufhin explodierte der Evangelist. Er sagte, das ist das Dümmste, was ich jemals gehört habe, dass sich eine Gemeinde wegen einer $100-Kuh spalten lässt. Dass sie den Frieden für diesen Betrag verkauft und das Werk des Herrn in Frage gestellt hat. Wisst ihr was? Ich kaufe diese tote Kuh, damit ihr endlich Frieden machen könnt. Dieses Angebot beschämte die Gemeinde natürlich gewaltig. Und darauf ging der Farmer, dem die Kuh erschossen war, auf den zu, der das getan hatte. Sie versöhnten sich, die Gemeinde versöhnte sich Sie gewannen ihren Frieden, diese wohltuende Einheit zurück und danach ging es auch mit der Gemeinde wieder aufwärts. Ich weiß nicht, ob es in eurer Gemeinde, in euren Familien oder in euren Freundeskreisen auch tote Kühe gibt, die den Frieden zwischen zwei oder mehr Personen zerstört haben. Falls ja, dann ist es mit dieser Jahreslosung höchste Zeit, dass der Frieden höher bewertet wird als der Schaden, weil der Frieden in der Beziehung zwischen Menschen ein so viel kostbareres Gut ist. In der Bergpredigt hat Jesus seinen Jüngern sogar gesagt, dass die gestörte Beziehung zwischen Menschen ihren Dienst für Gott beeinträchtigt. Matthäus 5, Vers 23 und 24. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opfern willst und dabei eingedenk wirst, dass dein Bruder etwas wider dich hat, dann lass die Gabe vor dem Altar liegen und geh hin und versöhne dich. Und dann bringe deine Gabe da. Deswegen ist auch der zweite Teil der Jahreslosung entscheidend wichtig. Und jage dem Frieden nach. Die gleiche Aufforderung steht auch im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 14. Da heißt es, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Jagt dem Frieden nach, oder wir werden den Herrn nicht schauen. Statt jagt dem Frieden nach, könnte man auch sagen, unternehmt alle Anstrengungen, damit ihr mit jedermann in Frieden lebt. Wir müssen uns bewusst machen, dass sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen das Wort, das mit Nachjagen übersetzt wird, ein sehr starker Begriff ist. Man kann ihn auch übersetzen mit verfolge, um einzufangen. Da steht auch nicht, dass wir dafür sorgen sollen, dass die anderen dem Frieden nachjagen, sondern dass jeder, der das hört und versteht, es tut, egal, ob die anderen es auch tun. Und ihr und ich, jeder von uns, hat definitiv die Verantwortung dafür, dass wir mit allen Menschen in Frieden leben. Deshalb bleibt die Frage zu beantworten, wie erreichen wir das? Als erstes ist es notwendig, dass wir uns um unsere Verantwortung bewusst machen, wenn wir mit jemandem nicht im Frieden leben. Es ist ohne Frage, dass die Bibel uns lehrt, dass jeder Einzelne, also auch du, zu dieser Person gehen und dich mit diesem Menschen versöhnen sollst, sobald du dir des Unfriedens bewusst bist. Es ist entgegen der Gepflogenheiten unserer Gesellschaft nicht die Aufgabe dessen, der den größeren Anteil an der Schuld hat, warum kein Frieden ist. Frieden und unsere Gemeinschaft mit Gott sind nach dem Willen Gottes eng miteinander verknüpft. Und wenn wir das nicht ernst nehmen, dann sagen wir letztlich zu Jesus, ich pfeife drauf, dass du der Herr bist. Es ist mir viel wichtiger, dass die anderen merken, dass sie falsch liegen und ich recht habe. Traust du dich, ihm das ins Angesicht zu sagen? Es ist uns oft nicht bewusst, wie sehr Unfrieden nicht nur Auswirkungen auf unsere Gemeinschaft mit anderen hat, sondern immer auch auf unsere Gemeinschaft mit Gott. Nachjagen heißt deshalb auch, dass du genauso verantwortlich bist, aktiv zu werden, wenn jemand anders etwas gegen dich hat. Wie Jesus in der Bergpredigt, wie ich vorhin schon zitiert habe, gesagt hat, und es kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann gehe hin und versöhne dich. Auch in diesem Fall gibt es keinen anderen Weg, als zu dieser Person zu gehen und die Beziehung in Ordnung zu bringen. Und warum sagt Jesus das? Die Bibel lehrt uns, wenn deine Beziehung zu deinem Bruder nicht in Ordnung ist, dann ist sie auch nicht mit Gott in Ordnung. Nach dem Vaterunser, am Ende des Vaterunsers, Matthäus 6, Vers 15 steht, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Wenn es also zwischen uns und unserem Nächsten nicht stimmt, so stimmt es auch nicht zwischen Gott und uns. Dem Frieden nachzujagen bedeutet also, auf dem Weg zu sein, so lange, bis wir den Frieden wieder ergriffen haben, egal wie die Umstände aussehen. Es ist nicht wichtig, wer den Frieden zerstört oder vertrieben hat. Es ist nur wichtig, dass wir allen Einsatz zeigen, um den Frieden wiederzugewinnen. Und wenn der andere nicht will, lass dich nicht entmutigen. Mach's nochmal. Wenn du deinen Autoschlüssel nicht findest, dann sagst du ja auch nicht, okay, verschrott ich das Auto, kauf mir ein neues. Wenn wir uns das Nachjagen bildlich vorstellen, dann können wir uns leicht vorstellen, dass einem dabei durchaus auch mal die Lust vergehen kann. Wenn sich das Ganze hinzieht, wenn es über Stock und Stein und durch Gestrüpp geht und vor allem, wenn man den Eindruck hat, dass sich bei dem, was man erjagen will, es eigentlich nicht lohnt, so einen Aufwand zu treiben. Letztes ist übrigens der häufigste Ansatzpunkt, den der Widersacher benutzt, um uns vom Nachjagen abzubringen. Und deshalb habe ich versucht, euch deutlich zu machen, eindringlich deutlich zu machen, dass der Frieden für unseren Herrn von sehr großer Bedeutung ist. Und zwar nicht nur der Frieden, der Shalom mit ihm und in uns, sondern auch der mit den anderen Menschen. Wenn wir diesem Frieden nachjagen und ihn schließlich erringen, ist das zum einen ein beeindruckendes Zeugnis für unseren Glauben und zum anderen ein sehr fruchtbares Fundament, auf das wir unser Bekenntnis von Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser aufbauen können. Und deshalb ist auch kein Wunder, warum der Widersacher verhindern will, dass wir den Frieden suchen. Denn es gibt kaum eine wirksamere Evangelisationsmethode in dieser Welt. Wir können uns darauf verlassen, dass der Herr uns mit aller geistlichen Kondition ausstattet, sodass wir niemals, auch nicht auf einer längeren Strecke aufgeben müssen, sondern durchhalten können bis zum Ziel. Das erinnert mich an eine kurze Zeitungsnotiz, die ich vor vielen Jahren einmal gelesen habe. In Kassel kam eine Polizeistreife vorbei, als ein junger Mann dabei war, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Sie stoppten sofort und stiegen aus. Der junge Mann sah das, ließ sein Werkzeug fallen und rannte davon. Und einer der Polizisten hinter ihm her. Er kletterte über Zäune, rannte durch Gassen und der Polizist immer hinter ihm her. Das zog sich eine ziemliche Strecke hin. Er konnte den Polizisten einfach nicht abschütteln. Was er nicht wissen konnte, war, dass dieser Polizist mehrfacher Medaillengewinner im Marathonlauf war, der grinsend einen Teil seines täglichen Trainingspensums dabei absolvierte. Er wartete nur drauf, er hielt den Abstand immer und er wartete nur drauf, dass der junge Mann irgendwann am Zaun stehen blieb und japste und nicht mehr weiterkam. Und als es so weit war, dann kam er hin und hat ihn festgenommen. Mit dem Heiligen Geist als unsere Energiequelle können wir genauso durchhalten, wenn wir dem Frieden nachjagen. Gott gibt uns dafür den längeren Atem. Punkt. Ein anderer Trick des Widersachers ist, dass er uns die Denkweise unserer Gesellschaft aufzwingen will, nach der derjenige, der den Frieden sucht und dafür auch die Position der Stärke scheinbar aufgibt, der Verlierer ist und eingesteht, dass er der Schuldige sei. Das ist ein Angriff auf unseren Stolz und wir lassen uns einreden, dass dadurch unser Ansehen beschädigt würde. Das hat auch schon manchen Frommen davon abgebracht, dem Frieden nachzujagen und dabei ist er in Wirklichkeit nur auf die Lügenpropaganda des Teufels hereingefallen. Selbst wenn es Menschen gibt, deren Denkvermögen so begrenzt ist, dass sie über uns denken, dass wir die Schuldigen wären oder die Dummen wären, so gibt es doch noch eine Menge andere, die so eine Situation vernünftig einschätzen, erkennen, dass es uns um Wichtigeres geht, als gut dazustehen. Und sie werden eher beeindruckt sein, als abfällig über uns zu denken. Und vor allem wird der, dessen Urteil das Wichtigste überhaupt in unserem Leben ist, wird der Herr sagen, du bist mein treuer Diener oder meine treue Dienerin, an dir habe ich Freude. Und das ist etwas, worauf wir dann wirklich stolz sein können. Meine persönliche Erfahrung in solchen Situationen oder Herausforderungen, in der Gemeinde oder sei es auch anderswo an der Uni, sind eindeutig. Ich kann sie mit einem Satz zusammenfassen. Kümmere du dich um den Frieden, jage ihm nach, dann kümmert sich der Herr um dein Ansehen. Und das hat bisher immer zugetroffen. Ich komme zum Schluss. Suche Frieden und jage ihm nach. Diese Aufforderung soll uns durch dieses Jahr begleiten. Sie ist kurz und prägnant und wenn man sie dreimal gehört hat, kann man sie schon auswendig. Sie ist weniger eine theologische Weisheit oder Wahrheit, als eine ganz praktisch gemeinte Anweisung für unseren Alltag. David hat sie in Psalm 34 in den Zusammenhang gestellt, dass sie eine wichtige Anweisung für die Menschen ist, die Lust zum Leben haben und die es lieben, Gutes zu sehen. Man kann also sagen, es lohnt sich schon aus purem Eigennutz, diese Aufforderung ernst zu nehmen. Aber er sagt noch etwas Wichtigeres. Wenn wir diese Aufforderung befolgen, beweisen wir, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben. Das heißt, wir ehren und achten ihn darin, dass wir seinen Willen erfüllen. Durch den Frieden mit ihm wird unsere Beziehung zu ihm kraftvoll und segensreich. So kommt der Frieden in uns und unsere Seele wird zu einem Ruhepol mitten in einer Welt voller Umtriebe und Aufregung. Und durch den Frieden mit anderen können wir den Menschen so begegnen, wie Gott sich das gedacht hat. Und wie es einmal in Vollkommenheit sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden zum Segen und zu einer Quelle des Heils und des Heilwerdens, zu Gottes Ehre und zum Nutzen der Menschen. Deshalb ist es alle Anstrengung wert, zu tun, wozu Gott uns hier auffordert. Suche Frieden und jage ihm nach. Amen.